Heike hat schon kurz zurückgegriffen auf den letzten Sonntag, wo ich gepredigt habe. Und wir sind ja weiter unterwegs in unserer Reihe zum Markus-Evangelium. Und wir haben gesehen, wie dort quasi die gute Botschaft startet. So fängt Markus sein Evangelium an. Anfang der rettenden Botschaft von Jesus Christus. Aber er beginnt nicht mit Jesus selbst, das finde ich so interessant, sondern er beginnt mit Johannes. Johannes dem Täufer, der als Wegbereiter von Jesus auftritt. Als Herold würde man sagen, so in königlicher Sprache, als der, der vorausgeht und der dem der Hauptperson quasi die Bühne bereitet. Und im Text für heute betritt jetzt diese Hauptperson die Bühne. Wir begegnen dem, um den es eigentlich geht, der diese rettende Botschaft ist und der den Menschen diese rettende Botschaft bringt. Und ich möchte gleich den Text für heute lesen und ich ermutige immer, eine Bibel mit aufzuschlagen, mit dabei zu haben, ob hier oder zu Hause. Und wir lesen gleich Markus 1, die Verse 9 bis 13. Aber bevor ich das tue, möchte ich nochmal ein Gebet sprechen und Jesus einladen, zu uns zu sprechen, dass wir wirklich bereit sind, seine Worte zu hören und darauf auch richtig zu reagieren. Lass mich nochmal beten. Jesus Christus, danke dafür, dass du die Bühne dieser Welt betreten hast. Das werden wir auch gleich lesen, wie das geschehen ist im Markus-Evangelium. Aber danke, dass du auch unser Leben ganz persönlich betreten und bereichern möchtest. Und darum bitte ich dich, Herr, dass wir deine Stimme hören und dass wir merken, dass du da bist und dass du zu uns sprichst und dass du etwas für uns bereithältst, was Segen für uns ist, was gut für uns ist. Ich bitte dich um deinen Segen für jetzt, für diese Zeit hier, auch ganz besonders mit dieser Predigt über diesen Text aus dem Markus-Evangelium. Amen. So, und ich lese jetzt den Text aus Markus 1, die Verse 9 bis 13. Findet ihr auch auf der Folie, aber ich lese es hier aus der Bibel vor und ihr dürft gerne mit reinschauen. In jener Zeit kam Jesus aus Nazareth, das in der Provinz Galiläa liegt, an den Jordan und ließ sich dort von Johannes taufen. Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Kurz darauf führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort war er 40 Tage lang den Versuchungen des Satans ausgesetzt. Er lebte unter den wilden Tieren und die Engel Gottes sorgten für ihn. Soweit Gottes Wort. Ich möchte in mehreren Schritten jetzt durch diesen Text hindurchgehen. Er ist nicht lang und trotzdem beinhaltet er unglaublich vieles, weil Markus seine Sachen sehr, sehr dicht formuliert. Manchmal finden wir in den anderen Evangelien, das ist immer auch eine Empfehlung, nachzuschlagen, wie, was berichten hier zum Beispiel Matthäus und Lukas über das, was Markus hier geschrieben hat. Dort finden wir manchmal mehr Details. Markus macht das alles sehr, sehr dicht. Man möchte eben mit Vers 9 anfangen. Hier betritt eben, wie gesagt, die Hauptperson die Bühne. Und vielleicht habt ihr noch vor Augen, wie Johannes Jesus eingeführt hat in den Versen vorher. Ich lese nochmal vor aus Vers 7 und Vers 8. Johannes rief den Leuten zu: Nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Was für eine Einleitung für eine Person. Was erwartet man dann jetzt, wenn diese Hauptperson die Bühne betritt? Wird das mit Fanfarenstößen sein? Wird das eine riesige Show werden? Wird er mit Reitern und Ross und Helfern auf die Bühne treten? Was wird da passieren? Was sehen wir im Text? Nicht viel. Jesus betritt die Bühne als Hauptperson, als wichtigster Mensch dieser Geschichte, dieser Welt. Und er betritt sie ganz bescheiden, ganz unauffällig. Er ist nur einer von vielen, die zu Johannes zur Taufe kommen. Einer unter vielen anderen, ohne Glanz und ohne Gloria, ohne Fanfarenstöße, ohne irgendetwas Extravagantes. Jesus ist einfach da. Und was hier vor allem bei Markus auffällt gegenüber zum Beispiel Matthäus und Lukas ist, wir lesen nicht einmal seine Vorgeschichte, bevor er hier sich taufen lässt. Wo kommt Jesus her? Wie ist er geboren? Wo ist er geboren? Wann ist er? Wir wissen das alles nicht. Wenn wir nur das Markus-Evangelium haben, kriegen wir nichts darüber mit, wo Jesus herkommt. Er ist einfach da. Und das ist auch keine Überraschung, wenn wir an den Schlüsselvers für das Markus-Evangelium denken. Markus 10, 45. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um was zu tun? Um zu dienen. Ein Diener braucht keine Vorgeschichte. Ein Diener kommt nicht mit Glanz und Gloria. Ein Diener ist einfach da, wenn man ihn braucht. Genau das ist der Einstieg hier im Markus-Evangelium. Und auch die Taufe läuft schlicht ab. Da wird nur gesagt, er ließ sich taufen. Mehr ist darüber nicht berichtet. In Matthäus sehen wir zum Beispiel, dass es da eine Diskussion gab zwischen Jesus und Johannes. Johannes sagt, Jesus, ich kann dich nicht taufen. Du bist der, der mich taufen müsste. Da sehen wir diese Diskussion, die hier gar nicht erwähnt wird. Hier wird Jesus einfach getauft. Jesus wird hier in seiner ganzen Schlichtheit als ein einfacher Mensch beschrieben. Und das zeigt uns auch, die Größe von Jesus liegt nicht im Äußeren. Seine Größe, seine Bedeutung zeigt sich nicht am Äußeren, sondern es zeigt sich in etwas ganz anderem, auf das es wirklich ankommt, auf seinen Charakter und auf sein Wesen. Darin finden wir die wahre Größe von Jesus Christus. Darin finden wir die wahre Größe auch von uns als Menschen. Nicht in dem, wie wir auftreten, sondern in dem, wer wir sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht schon mal die Frage gestellt habt, wieso lässt Jesus sich eigentlich taufen? Von Johannes. Was hat Johannes gesagt zu den Menschen, damit sie sich taufen lassen? Was hat er ihnen hingeworfen? Er hat ihnen gesagt, kommt her und lasst euch taufen zur Umkehr von den Sünden. Und jetzt lässt Jesus dich taufen. Was bedeutet das? Wieso muss Jesus sich taufen lassen? Ist er doch nicht sündlos gewesen? Doch, ich glaube, dass er das war. Ich glaube aber, dass die Taufe zwei Ziele hat. Das eine ist, dass Jesus sich durch die Taufe mit uns Menschen identifiziert. Es kommen die vielen zu Johannes, um sich taufen zu lassen, und es kommt auch der eine zu Johannes, um sich taufen zu lassen, um zu zeigen, ich bin einer von euch. Ich gehöre zu euch. Jesus tut das, um sich zu identifizieren, um zu zeigen, er ist genauso wie die anderen Menschen auch ein Mensch. Und damit macht er auch schon deutlich wieder von seinem Wesen her, wer hoch sein will, muss erstmal bereit sein, niedrig zu sein. Wer erhöht sein will, muss sich selbst erniedrigen. Und Jesus erniedrigt sich hier unter Johannes, von dem er sich taufen lässt, und zeigt, ich bin nicht viel mehr wert in seiner Selbstaussage dadurch, als die Menschen, die sich hier taufen lassen. Ich bin einer von ihnen. Aber ich glaube, dass diese Taufe auch einen zweiten Zweck hat. Und ich möchte dazu zwei Verse aus dem ersten Korintherbrief lesen, aus dem 1. Korinther 10, die Verse 1 und 2. Was sehen wir dort? Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth, liebe Brüder und Schwestern, erinnert ihr euch daran, was unsere Vorfahren während ihrer Wüstenwanderung erlebten Gott schützte sie durch eine Wolke und leitete sie so sicher durch das Rote Meer. Alle wurden im Meer und unter der Wolke auf Mose getauft. Das heißt, Paulus vergleicht den Durchzug durch das Meer der Israeliten mit einer Taufe. Und jetzt ist Jesus hier mitten im Jordan und lässt sich taufen. Er durchquert symbolisch diesen Fluss und stellt sich hinein in die Geschichte seines Volkes. Das werden wir gleich noch sehen, dann auch, wenn wir uns angucken, was nach der Taufe passiert ist. Aber das, was wir hier sehen, ist, dass Jesus, man nennt das vielleicht im modernen Reenactment, Jesus spielt nach in seiner Person, was das Volk damals aus dem Auszug erlebt hat. Er stellt sich ganz bewusst in die Geschichte seines Volkes hinein. Und was bedeutete der Auszug aus Ägypten für das Volk Israel? Es bedeutete den Auszug aus der Sklaverei. Sie sind rausgegangen aus der Fremdherrschaft der Ägypter und haben sich auf den Weg gemacht in die Freiheit im gelobten, versprochenen Land. Und genau das tut Jesus jetzt auch. Genau das ist die Symbolik hier. Es beginnt ein neuer Auszug mit Jesus. Kein Auszug aus Ägypten, sondern der Auszug aus dem geistlichen Ägypten. Jesus führt die Menschen heraus aus der Sklaverei von Sünde und Egoismus, von falschem zerstörerischem Ehrgeiz, von destruktiven Streben nach Macht, von allem, was unser Leben als Menschen kaputt macht. Aus alledem möchte Jesus uns herausführen. Und er selbst geht als Erster diesen Weg in diesen neuen Auszug, in dem er sich hier taufen lässt. Anders als Mose, der von Gott quasi gedrängt werden musste, tut Jesus das aber freiwillig. Aber wie Mose führt er auch sein neues Volk in eine neue Zukunft. Und sein Mission Statement, könnte man modern sagen, lautet: Ich führe hier in diesem Moment geistlich zu Ende, was Gott mit euren Vorfahren beim Auszug aus Ägypten begonnen hat. Der Auszug aus Ägypten war nur ein Ansatzpunkt für etwas viel Größeres, was mit Jesus beginnt. Unser Auszug aus Sünde und Sklaverei und Gefangenschaft im Geiste, in unserem Leben als Menschen. Und Jesus möchte uns in eine neue Freiheit führen. Und das ist das, was wir hier als Erstes lernen können. Folge Jesus nach, denn er zeigt dir den Weg in eine neue Freiheit. Jesus möchte dich mit hineinnehmen in einen neuen Auszug auf dem Weg in eine neue Freiheit. Und dann gehen wir weiter. Die Verse 10 und 11. Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Wenn wir das hier so als eine Fotoszene hätten, vielleicht als ein gemaltes Bild, wisst ihr, wer uns hier in diesem gemalten Bild vorkommt, in seiner ganzen Fülle? Wir haben hier Jesus. Wir haben hier den Geist Gottes. Und was haben wir noch da? Die Stimme vom Himmel. Was ist hier? Die Dreieinigkeit begegnet uns hier. In diesem entscheidenden Moment, am Beginn seines Dienstes, stellt sich die ganze Dreieinigkeit Gottes in diesen Dienst hinein. Natürlich steht da noch nicht der Begriff Dreieinigkeit. Das gab es damals noch nicht als Begriff. Aber das Konzept ist da. Der Gedanke ist da, dass Gott in verschiedenen Personen handelt. Sie tun hier alle einen gemeinsamen Dienst. Aber sie sind doch eigenständige Personen. Genau das ist es, was die Dreieinigkeit ausmacht. Ein Gott in drei Personen. Und diese ganze Fülle der Dreieinigkeit stellt sich hier an den Anfang des Dienstes von Jesus Christus. Und das, worauf es hier ankommt, ist eben das Kommen des Geistes. Wenn wir uns anschauen, was der Geist für eine Symbolik ist, die uns auch im Alten Testament begegnet, dann begegnet uns sie häufig in Zusammenhang mit Salbung. Zum Beispiel bei David wird das erwähnt, eben, dass der Geist wird dort mit der Salbung durch das Öl ganz eng in Verbindung gebracht. Und das Öl, was über Könige ausgegossen wurde, um zu zeigen, sie sind von Gott eingesetzt, war ein Bild für Gottes Segen, der über sie ausgegossen wird, über die Berufung durch Gott und für die Befähigung durch den Heiligen Geist. Und wir sehen dann auch bei Saul, als er seine Berufung verliert, dass der Geist Gottes von ihm weicht. Das Öl ist also ein Symbol für die Ausgießung des Geistes. Ein Stellvertreter für das, was dort im Geistlichen passiert. Und jetzt begegnet uns dieser Geist bei der Taufe von Jesus. Er kommt wie eine Taube, also nicht als Taube, aber wie eine Taube sanft auf Jesus herab. Und wir sehen hier die Salbung des Königs. Nicht mit dem Symbol, sondern mit dem, worauf es wirklich ankommt, selbst mit dem Geist selbst. Dieser Jesus wird hier als König gesalbt und berufen und befähigt. Und diese Symbolik, diese Ausgießung des Geistes über Jesus ist ganz eng verbunden mit alttestamentlichen Versprechungen und Aussichten, die wir haben. Zum Beispiel Jesaja 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, Auszug aus Ägypten. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Das ist ein Blick auf das neue Friedensreich, was Jesaja hier verspricht. Und vorher in Jesaja 11 lesen wir das hier. Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Stump. Doch er wird zu einem neuen Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Das lesen wir zu Weihnachten. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde wie ein Stocktrieb treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Sie umschließen ihn wie ein Gürtel seine Hüften. Und dann ein Ausblick, den wir häufig auch haben, wenn wir an die Ewigkeit denken. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bären teilen die gleiche Weide und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. Ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper, ein Kind greift in die Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn, das Wissen um ihn erfüllt das Land wie das Wasser das Meer. In dieser Zeit ist der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, als Zeichen für die Völker sichtbar. Sie werden nach ihm fragen und der Ort, an dem er wohnt, wird herrlich sein. Das passiert in diesem Moment bei der Taufe, als der Geist auf ihn abkommt. Das ist das Bild, was den Menschen vor Augen ist, wenn sie das sehen, was da passiert. Hier bricht das neue Reich Gottes an. Die neue Welt Gottes bricht hier hinein in unsere Welt. Der Anbruch des Reiches Gottes steht hervor. Und genau das ist das, was wir in den Versen 14, 15 dann lesen werden. Die erste Predigt von Jesus, wenn er umherzieht. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dieser offene Himmel, der ist ein Symbol dafür, dass diese Trennung zwischen Gott und Menschen in Jesus überwunden wird. Denn der Himmel ist ein Symbol für diese Trennung. Ich sage das immer wieder in meinen Predigten, wenn ich über den Himmel rede. Der Himmel ist nicht unser Ziel. Der Himmel ist nicht der Ort, wo wir hin wollen und sollen. Der Himmel ist eine Übergangslösung. Er steht dafür, dass Gott dort ist und wir hier. Aber was lesen wir später in der Offenbarung? Dass das neue Jerusalem aus dem Himmel herunterkommt und Gott seinen Platz bei den Menschen auf der Erde einnehmen wird. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und der Himmel wird dann geschlossen sein, out of order, wird nicht mehr benötigt werden. Das ist die Vision, die hier bei Jesus anbricht. Der Himmel, diese Trennung zwischen Gott und Mensch bricht auf. Und etwas von dieser neuen Realität bricht jetzt schon durch. Und eine Stimme kommt vom Himmel. Und sie spricht. Und das ist etwas ganz Eindrückliches, was hier passiert. Denn auch das geht zurück auf den Auszug aus Ägypten. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch vor Augen geführt habt, wie das abgelaufen ist am Berg Sinai, als Gott den Menschen seine 10 Gebote gegeben hat. Vielleicht habt ihr so manche Szenen vor Augen, die man in so Filmen kennt, wie zum Beispiel die 10 Gebote, der alte Klassiker der Schinken-Sandalen-Film mit Charlton Heston, wo dann Gottes Finger als Feuerstrahl die Steintafeln beschreibt und Mose bringt sie dann runter, alles sehr viel Farbe und Glanz und allem. Das ist schon sehr eindrücklich, wenn man das im Film sieht. Die Wirklichkeit, wie es damals passiert ist, war noch viel eindrücklicher. Und ich möchte dazu den Text aus 2. Mose lesen. Als die Israeliten den Donner und den Klang des Horns hörten, als sie Blitze und den rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Berges zurück. Sie sagten zu Mose, rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir. Doch Mose beruhigte sie, habt keine Angst, Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt und keine Schuld auf euch ladet. Das Volk blieb in einiger Entfernung vom Berg stehen, nur Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Und wenn man dann an den Anfang von diesem Kapitel geht, dann sieht man, Gott selbst bringt dem ganzen Volk die 10 Gebote. Eine Stimme vom Himmel spricht die 10 Gebote aus und das ganze Volk hört diese Stimme. Aber sie haben Angst und sie sagen, wir wollen Gott nicht mehr hören, weil wir Angst haben. Mose, rede du zu uns. Und jetzt hier, an diesem neuen Auszug aus der Sklaverei, redet Gott wieder direkt zu den Menschen. Aber es ist kein Mitleid mehr nötig, sondern Gott wird durch Jesus Christus weiter zu den Menschen reden. Ja, mit Vollmacht, aber auch mit Liebe. Und die Menschen werden Jesus hören und sie werden begeistert sein von seiner Vollmacht. Und ich habe es schon gesagt, wir haben in alledem den Ausblick auf das, was in der Ewigkeit passieren wird, wenn das neue Jerusalem hier auf die Erde herabkommen wird, wenn Gott in Christus unter uns Menschen für alle Zeiten wohnen wird. Und das, was wir bei Jesus sehen, ist, dass etwas von dieser Herrlichkeit mit Jesus angebrochen ist. In Jesus ist der Himmel als Trennung überwunden. Und wir haben einen Zugang zu Gott, den wir vorher so nicht hatten. Eine neue Welt bricht mit Jesus herein. Und das ist das, was wir als nächstes mitnehmen können. Folge Jesus nach, denn mit ihm bricht Gottes neue Welt in dein Leben hinein. Mit Jesus bricht Gottes neue Welt in dein Leben hinein. Und dann haben wir einen krassen Bruch. Wo man denkt, was hat das mit dem anderen jetzt zu tun? Vers 12 und 13. Kurz darauf führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort war er 40 Tage lang den Versuchungen des Satans ausgesetzt. Er lebte unter wilden Tieren und die Engel Gottes sorgten für ihn. vom Geist Gottes. Dieser Geist, der auf Jesus herabgekommen ist, dieser Geist führt jetzt Jesus nicht nach Jerusalem, um den Thron einzunehmen, sondern dieser Geist führt Jesus in die Wüste. 40 Tage lang. Und jedem Leser vom Markus-Evangelium, der sich mit dem Alten Testament auskennt, der wird sofort verstehen, dass diese Zahl 40 eine große Bedeutung hat. In 2. Mose 24 sehen wir, dass Mose, als er Gott begegnet, Mose aber ging weiter hinauf zum Gipfel, mitten in die Wolke hinein, wo Gott ist. 40 Tage und Nächte blieb er dort, um Gottes Anweisungen zu bekommen für sein Volk. Und in 1. Könige 19 sehen wir das über Elia. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Also die Zahl 40 hat eine Bedeutung. Und wenn wir jetzt nochmal dran denken, Auszug aus Ägypten, der Durchzug durch das Schilfmeer, die Rede Gottes am Berg Sinai, was war für das Volk die nächste Station, bevor sie ins gelobte Land hineingehen konnten? Wo mussten sie hin? In die Wüste. Wie lange waren sie in der Wüste am Ende? 40 Jahre. 40 Jahre. Und ich habe schon gesagt, Jesus erlebt hier ein Reenactment dieser Auszugsgeschichte in diesem Moment, wo er seinen Dienst startet. Und diese 40 Tage in der Wüste sind für mich ein Bild dafür, dass er das, was das Volk durchgemacht hat, auf sich nimmt und in seiner Person nacherlebt. Dass er sich dieser Prüfungszeit in der Wüste stellt, so wie das Volk geprüft wurde von Gott, bevor es ins gelobte Land einziehen konnte. Jesus steht hier stellvertretend für das ganze Volk Gottes. Und er widersteht den Versuchungen, denen das Volk nicht widerstanden hat. In diesen 40 Jahren ist das Volk immer wieder auf die Nase gefallen, hat sich immer wieder aufgelehnt, hat immer wieder gemurrt und gemeutert. Jesus nicht. Er bewährt sich. Und weil er sich bewährt und weil er das alles durcherlebt hat, kann er wirklich ein Vertreter für uns sein. Ein Erlöser, ein Erretter. Und genau das lesen wir im Hebräerbrief. Darum war es notwendig, dass er, Jesus, in jeder Hinsicht den Brüdern und Schwestern gleich wurde. Denn er sollte ein barmherziger und treuer oberster Priester werden. Er sollte vor Gott für sie eintreten, um für die Schuld des Volkes Vergebung zu erlangen. Denn er selbst wurde ja durch sein Leiden auf die Probe gestellt, deshalb kann er den Menschen helfen, die auf die Probe gestellt werden. Jesus hat alles durchgemacht, was wir als Menschen durchmachen. Und deshalb kann er uns verstehen. Deshalb kann er uns eine Stütze und eine Kraft sein. Jesus kennt die Kämpfe deines Lebens. Jesus kennt deine Ängste. Er hatte Angst. Jesus kennt deine Sorgen. Er hatte Sorgen. Jesus kennt deine Wünsche. Er hatte Wünsche. Jesus kennt deine Bedürfnisse. Er hatte Bedürfnisse. Und alle diese Dinge, alle Ängste, Sorgen, Wünsche, Bedürfnisse, alles das könnte ein Tor sein, durch das wir vom Teufel dazu gebracht werden, zu stolpern. An diesen Stellen in unserem Leben kann er ansetzen, um uns zu Fall zu bringen. Unsere Ängste, Sorgen, Wünsche, Bedürfnisse sind die Einfallstore für Lügen und Versprechen des Teufels. Nimm dir, was du dir wünschst. Greif nach dem, was dein Herz dir sagt. Das stimmt schon so. Wenn es sich richtig einfühlt, dann ist es auch richtig. Lass dir deinen Platz in dieser Welt von keinem Menschen wegnehmen. Gib den Spielverderbern in deinem Leben keinen Raum. Das flüstert er in unsere Herzen hinein und setzt genau an den Orten an, wo wir unsere Ängste, Sorgen und Bedürfnisse haben. Und das hat er auch bei Jesus versucht. Das sehen wir in den anderen Evangelien, auf welche Art und Weise. Aber Jesus hat sich diesen Lügen des Teufels entgegengestellt. Und er hat sich davon nicht einlullen lassen. und verführen lassen. Und weil er es geschafft hat, können wir das auch mit seiner Kraft. Und weil er es erlebt hat, kann er dir dabei helfen, das auch so zu erleben. Was ich aber an diesem Abschnitt auch noch krass finde, ist, im Vers 11 spricht Gott über Jesus: Du bist mein geliebter Sohn. Und er schickt ihn dann in die Wüste. Da habe ich mich gefragt, was ist das für ein Vaterbild, was dort transportiert wird? Aber wenn wir uns dann anschauen, was das bedeutet, da möchte ich auch noch kurz was zu sagen. Das zeigt, dass der Dienst von Jesus kein Zuckerschlecken sein wird. Gott war klar, dass vor Jesus ein harter, harter Weg steht. Und diese Härte des Weges sollte ihm bewusst sein durch diese Wüstenzeit. Auch für das Volk Israel war es ja ein steiniger Weg, wie wir gehört haben, zwischen Auszug und Einzug. Das geht nicht sofort. Und Jesus greift hier in diesem Moment für uns eine ganz menschliche Erfahrung auf, dass auf Höhepunkte manchmal furchtbare Tiefpunkte folgen können. Und manchmal geht das Schlag auf Schlag. Manchmal haben wir einen unglaublich tollen Moment im Leben und im nächsten Moment kommt ein Anruf, der uns alles niederreißt. Und manchmal sind wir voll im Tiefpunkt und dann kommt eine Nachricht, die alles dreht und wendet. Höhepunkte und Tiefpunkte in unserem Leben sind manchmal ganz dicht beieinander. Und das gilt auch für unser Leben mit Gott. Unser Glaube an Jesus ist keine Garantie für Frieden, Gesundheit und Wohlstand. Vielleicht wird dir das alles verwehrt, genau weil du glaubst. Es gibt Menschen, die entscheiden sich für Jesus und sie wissen, das ist mein Todesurteil. Und sie entscheiden sich trotzdem für ihn. Da kann man sich die Frage stellen, was habe ich dann vom Glauben an Jesus? Was bringt mir das? Die Frage, die man heute bei allem stellt, was bringt mir das dann? Und ich möchte hier etwas Unpopuläres sagen. Ich möchte nicht, dass du glaubst, weil es sich richtig anfühlt, auch wenn das ein Faktor sein kann. Und vielleicht fühlt es sich in diesem Moment für dich richtig an. Und ich möchte auch nicht, dass du glaubst, weil du dir davon etwas versprichst. Auch wenn ich selbst natürlich glaube, dass mit dem Glauben an Jesus auch Segen verbunden ist. Ich möchte, dass du glaubst, weil die gute Nachricht von Jesus Christus wahr und richtig ist. Weil Gott keine Fantasie ist, die wir uns einreden, um uns besser zu fühlen. Weil Gott real ist und weil er nicht nur real ist, sondern weil er die Realität ist. Die Wirklichkeit, auf die es ankommt. Denn wenn es Gott gibt, dann ist er die wichtigste Frage deines Lebens. Denn dann wirst du ihm am Ende deines Lebens gegenüberstehen. Du wirst ihm nicht aus dem Weg gehen können, wenn es ihn gibt. Und deshalb musst du dich dieser Frage stellen. Und wenn du diese Wahrheit annimmst als eine Wahrheit, nicht weil sie sich in diesem Moment gut anfühlt oder nicht weil du dir etwas versprichst davon, sondern weil es wahr ist, dann wird dir das in den Wüstenzeiten deines Lebens helfen, durchzustehen, wenn da scheinbar nichts Gutes aus diesem Glauben herauskommt. Und wenn sich das alles falsch anfühlt, was du gerade in diesem Moment erlebst. Wenn du es glaubst, weil es wahr ist, dann wird es dir helfen, weil dein Glaube dann nicht auf Kosten und Nutzen aufgebaut ist, sondern auf dem festen Fundament der Wahrheit, dass Gott da ist. Und dass du dich ihm eines Tages stellen musst oder darfst, je nachdem, wie du zu ihm stehst. Das ist es, worauf es ankommt. Und das ist es, was wir hier lernen können, vielleicht auch von dieser Wüstenzeit im Leben von Jesus. Dass wir alle solche Zeiten auch durchmachen. Jesus ist dort in dieser Wüste ganz im Willen Gottes unterwegs. Er stellt sich allen Anfechtungen, er stellt sich allen Verführungen und er wird dadurch zum Vorbild für uns. Als dieser hohe Priester, der sehr genau versteht, wie es uns in unseren Kämpfen geht. Und er kann uns beibringen, dass wir auch durchhalten und dass wir allen Anfechtungen und Kämpfen in unserem Leben widerstehen. Und das ist das, was wir als Letztes lernen können. Folge Jesus nach, denn keiner versteht deine Kämpfe und deine Anfechtungen so gut wie er.